Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Pop, der alles anders macht und genau deshalb so interessant ist. Den spielt die Band Die Realität in einer Mischung aus New Wave, Pop und Krautrock. Haben sie sich ihren Sound zusammengezimmert.
Aber ein Tick ist auch nur ein Beat. Ich drehe schon seit Stunden rum in diesem quadratischen Zimmer. Aber da kommt ein Leuchten von der dunklen Seite der Musik. Heute gehe ich tanzen in der traurigen Diskothek.
Die traurige Diskothek heißt dieses Stück vom neuen Album Bubblegum Noir der Kölner Band Die Realität. Und die Texte, die sind genauso ungewöhnlich, schwanken irgendwo zwischen Weisheit und Trivialem. Aber ich finde, das macht sie ja, wie gesagt, so interessant. Wie man diese Klänge komponiert und vor allem, warum man im Jahr 2019 solche ungewöhnliche Musik spielt, das will ich jetzt besprechen mit Erik Pfeil, einem der Herren hinter Die Realität, sitzt in einem Kölner Studio. Guten Tag.
Hallo.
Im Pressetext, da steht nun, ihr wollt eine Disco für die Traurigen bauen. Was heißt denn das genau?
Naja, wenn man jetzt, man wird das in Berlin auch kennen, habe ich mir sagen lassen, wenn man hier in Köln über die Ringe läuft, da gibt es lauter Discos und Clubs für die Fröhlichen. Aber Musik hat ja diesen schönen Effekt des Tröstens. Ich habe mich da früher immer gegen gewehrt, aber da ist gar nichts gegen zu sagen. Und uns geht es eigentlich darum, eine Disco bauen zu wollen, wo die Leute hingehen können, die heartbroken sind, die vielleicht gerade ihren Job verloren haben oder was auch immer da Schlimmes vorgefallen ist. Also für die in erster Linie sollte Musik ja da sein. Und es kommt ein bisschen davon, dass wir diesen Ultravox-Song Dancing with Tears in My Eyes komplett falsch verstanden haben. Ich dachte immer, da geht es genau darum, dass man mit Tränen in den Augen tanzen geht.
Um das Herzgebreche zu vergessen.
Ja, um sich das wegzutanzen. Aber es geht natürlich, wie immer in den 80ern, um Atomkrieg. Fand ich ernüchternd.
Und soll das dann bei euch auch so sein? Also man hört eigentlich das Herzgebreche, aber wenn man dahinter guckt, ist dann Atomkrieg gemeint?
Nee, also es geht auf unserer Platte um alles, nur nicht um Atomkrieg.
Wie würdet ihr denn eure Musik beschreiben?
Naja, die Platte heißt ja Bubblegum Noir. Das ist ein Titel, den ein Kollege von uns, Björn Sonnenberg, der Sänger der Band Locas in Love, der hat unser Album gehört und meinte, ihr klingt wie geistesgestörte Zwölfjährige. Das fanden wir gut. Und er ging dann nach Hause und am nächsten Tag rief er mich an und meinte, ich habe euren Albumtitel geträumt, Bubblegum Noir. Und ja, das ist, ich finde, so klingt es tatsächlich auch. Also da ist durchaus ein erklärter Wille dazu da, quietschig zu sein und Pop zu sein und Pop zu machen und nach herrlichen oberflächlichen Reizen zu suchen. Aber dass das auch eine sehr dunkle Sache ist und dass es da ans Eingemachte geht thematisch, das können wir natürlich auch nicht verhehlen.
Ich frage jetzt trotzdem mal ganz vorsichtig, hat man da beim Musikmachen dann Vorbilder oder irgendwas im Ohr, wenn man anfängt zu komponieren?
Ich glaube, das hat man immer, idealerweise hat man die nur irgendwann verinnerlicht. Also ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Musik zu machen, da ertappe ich meine Stücke heute bei, teilweise versucht, so Bob Dylan-Ismen zu verwenden, textlicher Art. Und sowas geht Gott sei Dank, je länger man Musik macht, weg. Also, dass man so den Kram, der einem wichtig ist und der einem am Herz liegt, dass man den irgendwie verinnerlicht hat und dass der, und das, glaube ich, passiert auf dieser Platte, dass die Einflüsse von uns dreien, die sehr verschieden sind, auf eine sehr intuitive Weise rauskommen und nicht mehr so, jetzt machen wir hier mal einen Beach Boys Chor oder klingen wir hier mal an irgendeiner Stelle bewusst wie Band XY. Also das machen wir eigentlich nicht.
Und wie macht man denn Musik, wenn man jetzt alles anders machen will, als das, was Pop und Rock bisher so zu bieten hatte? Also hat man dann da Klangvorstellungen im Kopf oder wie schaltet man die vielleicht sogar aus?
Also was bei uns wirklich sehr wichtig war, wir hatten diesen tollen Wunderproduzenten, dessen Loblied ich nicht müde werde zu singen, Olaf Opal. Und der hatte im letzten Jahr diese Wahnsinnsplatte von International Music produziert. Und die haben wir gehört und haben gedacht, okay, da kann jemand wirklich einen Sound veranstalten, der klingt wie wenig Jetziges. Und Olaf kam dann an mit lauter wunderlichen Geräten, die alle aussahen, als hätten die in irgendwelchen tschechischen Science-Fiction-Filmen der 60er irgendeine Rolle gespielt, und drehte an denen rum. Und dazu spielten wir im Nebenraum. Und wir bringen als Band, also als die Realität, bringen wir so eine, wie ich finde, sehr gesunde Unprofessionalität mit. Also bis auf unseren Keyboarder sind wir eigentlich so Hausgebrauchsmusiker. Und das ist einfach was, da wird eine Schwäche zur Stärke. Das mag ich generell immer gerne bei Musik und bei Kunst, wenn eine Schwäche zur Stärke wird. Also wenn das, was eigentlich der Wunde oder der kritische Punkt ist, wenn das benutzt wird. Und ich glaube, das ist uns mit dem Olaf zusammen gelungen, dass er so unsere Unprofessionalität benutzen konnte und wir seine wunderlichen Geräte und seine Expertise.
Tolle Beschreibung von eurer Musik. Es gibt ja bei euch, ihr seid ein Trio, kein Schlagzeuger, sondern ein Drumcomputer. Der Schlagzeuger war zu teuer oder?
Ein guter Freund von uns ist Schlagzeuger. Ich bin gelernter Schlagzeuger, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage. Aber Schlagzeuger, das kann sehr anstrengend sein, wenn man mit denen unterwegs ist. Erstens nehmen sie den halben Bandbus ein und dann auch noch den halben Soundcheck. Also Schlagzeuger, wenn die Soundcheck machen,
stimmt,
das kann recht enervierend werden. Also wenn so eine Snare stundenlang gecheckt wird. Und wir wollten halt wirklich diesen verwaschenen, bekloppten 80er Jahre Lo-Fi-Drum-Sound, und das geht nur mit einem Drumcomputer.
Alles, was ihr anders macht, das geht ja bei euch hin bis zur Inszenierung, wenn man sich die Videos mal anschaut, also Nonsens auf dem Spielplatz, das sind ja auch alles irgendwie so Sachen, die dem heutigen Pop-Marketing komplett widersprechen. Sprich, Erfolg ist bei Die Realität nicht eingeplant.
Also ich bin ja wir sind ja große Fans des Trotzdem. Trotzdem ist das Wort, je älter man wird, desto mehr wird trotzdem so das Wort, unter dessen Prämisse man so handelt und durchs Leben läuft. Und wir machen eigentlich das, was wir selber vermissen. Das fand ich immer eine gute Ausgangsbasis zum Musikmachen, dass man eigentlich die Musik macht, die man selber vermisst oder die man gerne hören möchte. Und das ist bei der Inszenierung nicht anders. Also ich wünsche mir eine Welt ohne Instagram und dergleichen, aber wenn es da ist, muss es bespielt werden, zumal die Medien für Indie-Bands in Deutschland, die Medienlandschaft da dünner und dünner wird. Also ist man sein eigener Promoter, macht Instagram, und da war für uns klar, wir können nur in so eine selbstironische Inszenierung gehen, weil wir das, glaube ich, als Typen auch mitbringen, so als klassisches Trio mit sehr verschiedenen Charakteren. Das kann man bei uns sehr gut erzählen.
Ich habe noch ein anderes interessantes Zitat gefunden in dem Pressetext. Da sagt einer von euch, es geht auch darum, einen gewissen Dilettantismus zurück in die deutsche Popmusik zu bringen.
Ja.
Ist die denn zu schlau geworden in letzter Zeit?
Nicht zu schlau. Also gegen Schlauheit haben wir gar nichts. Die Musikalität hat nur, das ist aber generell so, ein unglaubliches technisches Niveau erreicht. Also die Zeit, in der ich musikalisch groß geworden bin, da galt das gute Nichtskönnertum, das galt noch was. Also ich bin mit so Lo-Fi-Produktionen der späten 80er und 90er groß geworden und mit Leuten wie Niki Sudden, mit den frühen Sebado, mit Pavement, mit, also Leute, die heute auch alle technisch viel besser sind. Aber diese Ursuppe, dieses dilettantische, unprofessionelle, charmante, windschiefe, das war mir immer sehr wichtig. Und das ist wirklich Teil, wie man immer so schön sagt, unserer musikalischen DNA. Und ja, auch in Deutschland haben die Bands heute ein sehr hohes technisches Niveau, und dem so eine gewisse Krawalligkeit entgegenzusetzen und so einen, bei uns kann alles passieren, Vibe, das kann, glaube ich, nicht falsch sein. Ist ja nur ein Gewürz mehr so in der Suppe des hiesigen Pop.
Erik Pfeil, eine Sache müssen wir dann zum Schluss natürlich doch nochmal klären, den Bandnamen. Die Realität ist immer das, woran die Träume scheitern. Heißt ihr deshalb so?
Ja, ich kann jetzt nicht kurz antworten, ich versuche es aber. Es gibt mehrere Gründe. Zum einen ist die Realität das, was immer da ist, wenn man morgens aufwacht. Also man kann da unglaublich schwer gegen argumentieren. Man schmiert jeden Tag an der Realität ab. Sie ist also ein sehr interessanter Gegner und ein sehr interessanter Feind, an dem man sich abarbeiten kann. Dann gibt es aber doch wieder in letzter Zeit sehr viele Clowns, die meinen, dass man die Realität verhandeln kann und dass es mehrere geben könnte. Dabei gibt es natürlich nur eine, nämlich uns. Und es ist halt auch ein Wort, das permanent auftaucht. Ne? Das 47 Mal am Tag wird ein Satz mit die Realität gebildet. Und wir fanden das eigentlich ganz schön, weil dadurch hören wir unseren Bandnamen sehr oft. Ist so.
Auch eine tolle Erklärung. Vielen herzlichen Dank, Erik Pfeil. Ich danke. Teil der Band Die Realität. Das neue Album heißt Bubblegum Noir, erscheint beim Münchner Kultlabel Trikont. Und die Tour hat auch noch ein paar Termine übrig. Ich habe gelesen, 7.11. in Berlin, am 14.11. in Düsseldorf. Erik Pfeil, vielen lieben Dank. Und natürlich, ich wünsche euch viel Erfolg.
Dankeschön.